Und heute geht es um die Treue des Herrn zu uns Menschen. Und ihr habt seine Treue sicher schon x-fach in euren eigenen Leben erleben und erfahren dürfen. Es geht aber auch um unsere eigene Treue zum Herrn. Und wie immer schauen wir auch heute uns die Begriffe, und in dem Fall den Begriff, an und schauen, was sie bedeuten. Und auch wie immer steht natürlich das Wort Gottes im Zentrum. Was sagt das Wort Gottes zu diesem Thema? Und wollen wir schauen, was Gott uns in der Bibel zur Treue sagt. Und bevor wir beginnen, möchte ich noch beten. Ja, himmlischer Vater, danke dir noch einmal von ganzem Herzen. Dürfen wir hier sein in aller Freiheit, Herr, und ja, dürfen jetzt dein Wort hören, Herr, und bitte dich einfach von ganzem Herzen, schenk du uns jetzt die Ruhe und schenk du uns, dass sich das Herz öffnet für dein Wort, Herr, schenke auch, dass eben ja nicht nur die Ohren sich öffnen, sondern auch unsere Herzen, dass das, was du heute sagen möchtest, jedem Einzelnen, Herr, dass das auch, ja, einfach erhört, erfahren wird, Herr, und ja, dass wir gestärkt werden dürfen durch dein Wort, Herr. Ich danke dir dafür von ganzem Herzen und ich lobe und preise dich im Namen von deinem Sohn, Jesus Christus. Amen. Wenn wir von Treue reden, so wir haben wahrscheinlich fast automatisch das Gefühl, dass damit auch etwas Gutes, gute Taten verbunden sind. Die Frage stellt sich aber, ob dem auch so sei. Und ich gehe wieder mal zu Wikipedia, das mache ich ja öfters, wie ihr wisst, und schaue, was sie dort zur Treue sagen, aus einer weltlichen Sicht natürlich. Lese jetzt das vor, und wie immer in Wikipedia an solchen Dingen ist die Sprache ein wenig gestelzt, oder wie man, glaube ich, sagt. Oder? Und sie schreiben dazu, dass die Treue eine Tugend sei, welche die Verlässlichkeit eines Akteurs gegenüber einem anderen, einem Kollektiv oder einer Sache ausdrückt. Im Idealfall basiert sich das auf gegenseitigem Vertrauen bzw. Loyalität. Und die Tatsache, dass jemand sich loyal verhält, bedeutet nicht automatisch, dass dieses Verhalten positiv bewertet werden muss. Genau. Soweit Wikipedia. Und wenn wir uns jetzt den Begriff so emotionslos wie möglich anschauen, bei Treue kommt natürlich auch das Wort Untreue, und in einer Ehe ist das etwas ganz Schlimmes. Und dann gehen dann die Emotionen sehr hoch zu und her, aber wir wollen jetzt schauen, emotionslos auf dieses Thema oder auf diesen Begriff schauen, so kann man etwa Folgendes so meines Erachtens festhalten. Treue beschreibt oder sagt aus, wie sich jemand im Vergleich zu seinen Versprechungen verhält. Ob die jetzt gut oder, man kann auch Böses versprechen, oder? Und wie sich jemand im Vergleich eben zu diesen Versprechungen hält, ob er tut, was er versprochen hat, ob Verlass auf ihn ist, ob sein Wort oder seine Worte mit den Handlungen übereinstimmen, ob ein Ja ist und ein Nein. Damit kommen wir schon ganz nahe, glaube ich, an die Definition von Treue gemäß der Bibel. Vor allem, wenn die Bibel vom treuen Gott redet, dann meint sie so viel wie wahrhaftig. Das ist auch ein Begriff, die Treue im Hebräischen, aber auch im Griechischen wird oft auch mit wahrhaftig oder wahr übersetzt. Dass Gott in seinen Worten zuverlässig und treu ist, das wissen wir und werden wir noch sehen. In Bezug auf seine Verheißungen tut Gott immer genau das, was er zu tun verheißen hat und nichts anderes. Und wir können ihm zu 100% vertrauen und darauf verlassen, dass er seinen Verheißungen niemals, wirklich niemals untreu wird. Die Treue Gottes bedeutet, dass Gott immer das tut, oder tun wird, was er gesagt hat. Und er erfüllen wird, was er verheißen hat. Das sehen wir auch in der Bibel, wenn wir schauen, die ganzen Prophetien, die sich schon bewahrheitet haben, genauso wie es Gott vor Urzeiten bestimmt und durch seine Propheten uns auch mitgeteilt hat. In 4. Mose, im Kapitel 23, lesen wir im Vers 19, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, dass ihn etwas gereuen würde. Was er gesagt hat, sollte er es nicht tun. Was er geredet hat, sollte er es nicht ausführen. Das ist es, was Gottes Treue ausmacht. Sie bedeutet, dass er immer eben das tun wird, was er gesagt hat und erfüllen wird, was er verheißen hat. Er steht absolut zu seinem Wort. Vor einiger Zeit, also im März genau genommen, hat Martin über Fluch und Segen gepredigt aus dem 5. Buch Mose. Und wie wir damals gesehen haben, vielleicht erinnert ihr euch, gehören zur Treue und Wahrhaftigkeit Gottes nicht nur die Erfüllung der wunderbaren Verheißungen bei Gehorsam, sondern auch die Erfüllung der schrecklichen Verheißungen oder Warnungen. Da könnt ihr das vielleicht mal nachlesen. Das war im März dieses Jahres. Es ist ziemlich harte Kost dort in diesem 5. Buch Mose, wenn es um Gehorsam und Ungehorsam geht. Und beides hat auch das Volk Israel in seiner Geschichte, in seiner wechselvollen Geschichte, immer wieder erfahren dürfen, beziehungsweise auch müssen. Gott ist auch da, halt treu und wahrhaftig. Aber auch für Israel und für uns alle steht das Beste ja noch bevor. Der Mensch oder wir Menschen mögen unter Treue verstehen, was wir wollen, aber schlussendlich weiß Gott allein, was Treue im allertiefsten Sinne ist, und wir werden es vollends verstehen, wenn wir die Ewigkeit mit ihm verbringen dürfen. Eine solche Fülle an Vollkommenheit und an Treue wie bei Gott ist natürlich bei keinem einzigen Menschen zu finden. Das gebt ihr mir wahrscheinlich recht. Die Treue ist so charakteristisch für Gott, neben vielen anderen Charaktereigenschaften, die in der Bibel beschrieben, also über Gott beschreiben, dass er der treue Gott genannt wird. Und das lesen wir auch wieder in Mose, aber diesmal im 5. Mose, im Kapitel 7, den Vers 9. So erkenne nun, dass der Herr, dein Gott, der wahre Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Gnade derer bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren auf 1000 Generationen. Das ist ziemlich lang. Das ist natürlich die Ewigkeit damit gemeint. Und im Psalm 89, das ist der einzige Psalm, der Ethan geschrieben hat. Und dort steht auch, am Anfang steht ein Psalm von David, und da steht eben, das ist ein Maskil von Ethan. Und ich habe das dann auch schauen müssen, ein Maskil, das ist eine Unterweisung für spätere Generationen offenbar. Und in diesem Maskil, in diesem Psalm 89, kommt das Wort Treue 7-mal vor, und im Vers 9 lesen wir Folgendes. O Herr, Gott der Herrscharen, wer ist mächtig wie du, Herr, und deine Treue ist um dich her. Er ist beständig von seiner Treue umgeben. Alles Handeln Gottes in Bezug auf Einzelne von uns oder mehrere oder in welcher Sache auch immer, ist stets und immer durch Treue gekennzeichnet. Im Alten Testament wird immer wieder, vor allem in der 2. Chronik, in Jeremia sowie in Hesekiel, von der Treuelosigkeit Einzelner oder des Volkes Gottes insgesamt, also von Menschen, gesprochen. Aber bei Gott ist nur Treue zu finden und keine Treuelosigkeit. Und seine Treue ist auf lange Dauer und Konstanz angelegt. Ist nicht, geht nicht auf und ab und manchmal mehr und manchmal weniger. So lesen wir dreimal in der Schrift von der Treue Gottes auf Geschlechter hin, in dem eben zitierten Vers 9 aus dem 7. Kapitel ist ja vom treuen Gott die Rede, der seinen Bund und seine Güte auf 1000 Geschlechter hin bewahrt. Und sowohl im Psalm 100, Vers 5, als auch im Psalm 119, 90, das ist dieser der längste Psalm, lesen wir, dass seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht wird. Aber was ist denn mit unseren Nöten und Schwierigkeiten? Sie dienen, die wir, wie passt das zur Treue von unserem Gott? Diese Nöte und Schwierigkeiten, sie dienen zu unserer Erziehung. Der Psalmist sagt im Psalm 119 in den Versen 75 bis 77, folgendes: Herr, ich weiß, dass deine Bestimmungen gerecht sind und dass du mich in Treue gedemütigt hast. Lass doch deine Gnade mein Trost sein. Nach deinem Wort an deinen Knecht, lass mir deine Barmherzigkeit widerfahren, dass ich lebe. Denn dein Gesetz ist meine Freude. Und jede Zucht Gottes an den Seinen geschieht in Treue. Und das gilt dabei auch, was Paulus den Korinthern, das war ja eine relativ problembeladene Gemeinde, geschrieben hat oder schreibt. Und zwar, jetzt sind wir dran, im 1. Korinther 10, 13 hat er ihnen geschrieben: Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Wir als Teil der Gemeinde von Jesus leben im letzten Zeitalter dieser Welt, denn mit Jesus Christus hat Gott die Vollendung begonnen und nur seine Wiederkunft und das, was uns die Bibel in Matthäus 24, in Daniel 7 und natürlich in der Offenbarung und anderen Orten noch darum herum erzählt, was noch passieren muss, das steht noch aus. Aber letztlich seine Wiederkunft, die steht noch aus. Und wir wissen, dass die Versuchungen für die Gläubigen zunehmen werden. Auch das wird uns quasi in der Bibel immer und immer wieder mitgeteilt. Und denn auch Satan, der Böse, der rüstet ja auch auf und er will natürlich diese Vollendung, die Gott mit Jesus Christus begonnen hat, die will er natürlich verhindern. Aber Gott sei Dank, aber letztlich erfolglos. Ich habe ja, als ich deine Geschichte, die Geschichte gesucht habe, für heute habe ich eine andere Geschichte, die kann ich vielleicht auch mal bringen, gefunden von einem, der gerne Krimis liest, mit 500, 600, 700 Seiten. Und da liest er immer irgendwie die ersten 50 Seiten. Und dann am Schluss ist es dann so gewundrig, dass er dann am Schluss schaut, wer der Mörder ist. Und dann liest er den Rest auch noch. Und er hat das auch, wurde dann Christ, hat dann auch mit der Bibel angefangen. So habe ich das übrigens auch gemacht, als ich Christ wurde. Ich habe gesagt, ich lese die Bibel ganz durch, oder? Von Anfang bis zum Schluss. Und er hat das auch so gemacht, hat dann die Tora gelesen und vielleicht noch Joshua, das weiß ich nicht. Und hat dann aber auch den Sprung in die Offenbarung gemacht und hat dann gesehen, dass die Guten oder der Gute gewinnt, oder? Das passt ja dazu, oder? Am Schluss kann der Satan uns so versuchen wollen, wie er will, aber am Schluss ist für das alles für ihn zu nichts und Gott wird die Vollendung schaffen. Wie sollen die Korinther, oder, und zu den Korinthern zurückzukommen, zu diesem Vers, der satanischen Versuchung standhalten, wenn sie schon bei menschlichen Versuchungen ins Straucheln geraten. Und die Antwort für die Korinther, aber auch für uns alle, liegt darin, dass wir uns eben ganz an Gott klammern dürfen und sollen. Wer sich seine Treue ganz anvertraut, kann durchhalten, denn der treue Gott macht der Versuchung rechtzeitig so ein Ende, dass wir sie ertragen können. So schreibt es Paulus den Korinthern. Und das ist auch etwas, was ich immer wieder bete. Ich bete ja nicht dafür und ihr wahrscheinlich auch nicht, dass wir vom Bösen oder irgendwelchen schlimmen Dingen verschont werden, sondern dass, wenn etwas in unser Leben tritt, was nicht angenehm ist, dass uns Gott die Kraft gibt, dass wir das durchhalten können, oder? Sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, so dass ihr sie ertragen könnt. So steht es in Korinther 10, 13. Gottes Treue hat ganz andere Dimensionen als die unsere. Sie ist unabhängig von der Tagesform oder von Sympathie und Antipathie, etwas, das bei uns Menschen immer wieder, auch bei Christen leider, vorkommt. Und er ist sich und allem, was er vorhat, vollständig treu. Und er ist es, nach seinem uns überlieferten Wort der Bibel. Diese Art der Treue setzt nun Paulus unsere Untreue gegenüber. Und zwar im 2. Timotheus im Vers 11 bis 13. Ich lese die drei Verse vor. Glaubwürdig ist das Wort. Wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird er auch uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Der 2. Timotheusbrief, der entstand in einer sehr schwierigen Zeit. Man geht davon aus, dass Paulus ihn so um das Jahr, also im Jahr 67 nach Christus, geschrieben hat, also 3 Jahre nach dem der riesengroßen Brand von Rom, für den Kaiser, wie wir wissen, Kaiser Nero, dann die Christen verantwortlich machte und sie dann auch grausam zu verfolgen begann. Und der Glaube an Jesus Christus wurde deshalb in dieser Zeit, wo eben der 2. Brief von Timotheus geschrieben wurde, zu einer gefährlichen Sache, zu einer gefährlichen Überzeugung. Und viele Gläubige mussten dann auch mit ihrem Leben sogar bezahlen, teilweise auf grausame Art und Weise. Und auch die Beziehung zu einem christlichen Verkündiger, wie Paulus es eben war, war in dieser Zeit nicht ungefährlich. Und manche Christen mieden darum den Kontakt mit ihm und versuchten aber auch im Alltag als Christen nicht weiter aufzufallen, quasi so unter dem Radar da irgendwo sich zu bewegen, damit sie nicht entdeckt werden. Und auch Timotheus war angesichts dieser lebensbedrohlichen Lage von Furcht erfasst worden. Und in dieser Situation schreibt ihm Paulus jenen Brief, den wir eben als 2. Timotheusbrief kennen. Er ermutigt seinen Mitarbeiter und seinen Sohn, wie er ihn teilweise auch nennt, dem Glauben an Jesus Christus treu zu bleiben und auch die Beziehung zu seinem geistlichen Vater, also zu Paulus, nicht aufzugeben. Und in diesem Zusammenhang stehen die Verse, die ihr eben hier hinter mir eingeblendet seht. Nach den ermutigenden Aussagen in Vers 11 und im ersten Teil von Vers 12 folgt nun eine Warnung, die wir mal anschauen wollen. Wenn wir verleugnen, so wird er auch uns verleugnen. Das scheint nun ein Widerspruch zu sein, vor allem mit dem, was dann gleich danach in Vers 13 folgt. Wie passen denn nun Treue und verleugnen zusammen. Was soll das jetzt? Was gilt? Ist er jetzt treu oder wendet sich Gott von uns ab? Wie ist das gemeint? Was stimmt jetzt? Und das kann nur eines von beiden stimmen, für jemanden, für eine einzelne Person. Und es gibt in der Bibel, wie ihr ja wisst, keine Widersprüche. Das Problem dieses vordergründigen oder scheinbaren Widerspruchs kommt eben daher, dass wir nicht selten ein falsches Verständnis von Treue oder von Gottes Treue voraussetzen und dann etwas in einen Vers hineinlesen, das eigentlich gar nicht da steht. Wir Menschen, beziehungsweise die meisten Menschen und wir früher auch einmal, handeln falsch, oft grundfalsch. Weil der Mensch ohne Gott leben will, seine eigene Ehre, seine eigene Befriedigung sucht. Und darum handelt er falsch in den Augen Gottes, weil er nicht auf Gottes Gnade und Kraft baut. Darum machen die Menschen das, was sie machen. Darum lügen sie, stehlen sie, betrügen sich gegenseitig, sind sich untreu, beleidigen sich, schlagen sie einander die Köpfe ein und bringen sich sogar um und weiß ich, was alles an unschönen Dingen Menschen noch in der Lage sind. Der Mensch ist also nicht wahrhaftig, sondern durch und durch falsch. Das verweise immer wieder auf Kapitel 6 der Bibel, da könnt ihr das lesen, das war bevor Gott die Sintflut geschickt hat. Sind eben untreu. Auch Menschen, die Jesus nachfolgen, ernsthafte Christen, die nach Gottes Maßstäben leben wollen, versündigen sich immer wieder. Also ich zumindest. Sie werden Gott und ihren Mitmenschen immer wieder auf die eine oder andere Art untreu. Und im Gegensatz dazu steht Gottes Treue. Ob wir Menschen untreu sind, ob wir gläubige Menschen untreu sind, hat keinen Einfluss auf seine Treue. Er kann sich nicht selbst untreu sein. Gott bleibt eben geradlinig und bei dem, was er verheißen hat. Auch wenn auf Menschen kein Verlass ist, auf Gott ist 100% Verlass. Er ist eben kein Fähnchen im Wind, das mal so und so steht, dass man eine gute und eine schlechte Laune hat. Er ist der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit, wie es, glaube ich, im Hebräer 13,8 steht. Gott ist Wahrheit, wahrhaftig und eben treu. Die Frage stellt sich hier, ob es sich bei den Menschen, die Paulus hier meint, um Gläubige oder Ungläubige handelt. Der untreue Gläubige wird nicht seine Erlösung verlieren, vorausgesetzt, er ist wahrhaftig wiedergeboren, noch wird er seinen gesamten Lohn verlieren, aber zumindest einen Teil davon, das könnt ihr nachlesen, im 1. Korinther 3, glaube ich, Verse 11 bis 15. Unter jenen, die Christus verleugnen, sind solche Menschen zu verstehen, die Christus dauerhaft verleugnen, ihn ablehnen, entweder durch Worte oder durch Taten. Und solche Menschen werden auch Jesus verleugnen. Also haben wir diesen scheinbaren Widerspruch aufgelöst. Dann Vers 13 ist dann wieder eben eine Ermutigung. Paulus möchte damit deutlich machen, dass Gott, selbst wenn der Gläubige einmal versagt, trotzdem treu bleibt. Das hier gebrauchte Wort apisteo, griechisch, kann beides bedeuten, nämlich Unglaube, aber auch Ungehorsam. Und wenn man den Kontext anschaut, den Zusammenhang, in dem dieser Vers steht, dann geht es hier, Ungehorsam gemeint. Es ist eine Spezialität von uns Menschen. Jesus Christus wird sein Wort uns gegenüber nicht brechen. Das widerspräche seinem Wesen, seinem Charakter. Er wird es selbst dann nicht tun, wenn unsere Hingabe einmal also zu ihm einmal schwach wird. Und diese unwandelbare Treue unseres Herrn sehen wir schon im Handeln Gottes mit dem Volk Israel in einer Art Vorschattung. Trotz immer wieder vorkommenden, und zwar Ungehorsams, und das wirkt zum Teilweise unglaubliche Dinge, was die gemacht haben, das könnt ihr auch zum Beispiel im Buch der Richter, ist sicher einmal eine gute Quelle dafür, dass man sieht, was die Israeliten immer wieder gemacht haben und Götzendienst und das ganz schlimme Dinge gemacht haben. Er hat sein Volk nie ganz verworfen und wird es auch nie tun. Denn Gottes Wesen ist eben Treue. Und wenn eines seiner Kinder fällt, weiß er es wieder aufzurichten. Und im Leben des Apostel Petrus hat Gott dies besonders eindrücklich unter Beweis gestellt, hat es ihm ja auch im Vornherein gesagt, als Petrus ihn nämlich innerhalb kürzester Zeit gleich dreimal verleugnete, einfach wahrscheinlich unter dem Druck der Umstände damals nach der Verhaftung von Jesus Christus. Und diese Treue Gottes, des Vaters und des Sohnes soll uns ermutigen und motivieren, dass auch wir ihm treu und gehorsam bleiben, und zwar selbst dann, wenn dies bedeutet, in schweren Umständen ausharren zu müssen. Aber wie wir gesehen haben, gibt uns eben Gott die nötige Kraft, um das auch auszuhalten. Natürlich hat er durch unsere Untreue nicht seinen Plan und seine Führung mit uns aus den Augen verloren eben. Wir sollen an den Folgen unserer Untreue lernen, dass Gott in Treue zum geschriebenen Wort steht. Unsere Untreue soll uns nie in völlige Verzweiflung, sondern zum Tun des Wortes treiben. Zum Beispiel, was wir im ersten Johannesbrief im ersten Kapitel in den Versen 8 bis 10 lesen können. Und zwar steht dort: Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Könnte Gott nicht einfach unsere Untreue übergehen? Nein, das kann er natürlich nicht, weil er sich eben selbst treu ist. Und die wunden Punkte in unserem Leben sollen ja auch nicht durch eine falsch verstandene Treue Gottes quasi, jetzt wird es gefährlich, überdeckt werden. Und zwar um unseres Wachstumswillen, also geistigen Wachstumswillens. Über unser eigenes falsches Verhalten nachzudenken, sich selbst einzugestehen und das vor Gott zu bringen, Buße zu tun, das dürfen wir eben immer wieder, ist für uns selbst hilfreich und wertvoll. Sünde oder irgendetwas anderes quasi, hier ist es schwierig, da unter den Teppich zu kehren, dann wirklich noch unter den eigenen Teppich, ist sicher keine zielführende Strategie. Eigene Fehler einsehen, aufdecken, sich von jemandem anderem auch mal etwas sagen lassen, in den Spiegel zu schauen, auch wenn das, was wir dann zu sehen bekommen, vielleicht für einmal nicht so angenehm ist und einen beschämt auch, aber nicht runterdrückt, sondern eben uns viel mehr helfen kann, künftig besser mit ähnlichen Situationen umzugehen und uns eben stärkt. Gott ist so treu, dass jeder, der ihn sucht, ihn auch finden kann. Und die Treue ist ein Geschenk, aber ein Geschenk muss man ja auch auspacken, damit man sich daran erfreuen kann. Und je weiter wir im Glauben vorankommen, desto mehr erkennen wir Gottes Treue uns gegenüber. Die Treue Gottes ist unsere Hoffnung und sie ist die tragfähige Unterlage, Grundlage unserer Hoffnung auf die zukünftige Glückseligkeit, auf die wir uns so freuen. Sein Bund und seine Verheißungen stehen und fallen mit seiner Treue. Nur wenn wir die völlige Gewissheit haben, dass er treu ist, können wir in Frieden leben und zuversichtlich dem künftigen Leben entgegenblicken. Jeder von uns kann diese Wahrheit und alles, was sich daraus ergibt, für sich selbst und seine Bedürfnisse anwenden. Ob wir angefochten sind, aus irgendeinem Grund bekümmert, ob wir furchtsam sind oder niedergeschlagen, was auch immer, wir können alle neue Hoffnung, neuen Mut schöpfen in dem Wissen, dass unser Vater im Himmel treu ist. Er wird immer zu seinem Wort stehen. Und das haben die hart bedrängten Söhne des Bundes, des alten Bundes, dürfen auch gewiss sein, dass er ihnen nie seine Barmherzigkeit entziehen und nie seine Treue brechen wird. Zum Abschluss möchte ich aus dem 1. Korintherbrief aus Kapitel 15, Vers 19 lesen. Kurzer Vers, aber der ist wunderbar. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Und da können wir nur sagen, Gott sei Dank für seine Treue. Wir sind eben nicht die elendesten Menschen unter allen Menschen, sondern die glücklichsten, da wir im Vertrauen auf sein Wort und seine Treue nicht nur in diesem Leben auf Christus Hoffnung haben. Amen.